Staatsbürgerkunde. Folge 41, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Ja, in Folge 8 hatte ich ja schon mal einen Comiczeichner zu Gast. Und wer sich daran erinnert, da hat es ein bisschen verrauscht geklungen in der Skype-Aufnahme. Und in der schönen Tradition Interviews mit Comiczeichnern, in denen die Audioqualität nicht so toll ist, präsentiere ich euch heute eine weitere Folge. Ganz so schlimm wie in Folge 8 ist es nicht. Zum Glück hat mir Ralf Stockmann von Ultraschall bei der Optimierung des Skype-Signals im Nachgang ein wenig geholfen. Und ich finde, es klingt eigentlich ganz gut und hoffe, ihr seht darüber hinweg, dass diesmal die Audioqualität etwas gelitten hat. Auphonic hat vielleicht auch noch das eine oder andere rausgeholt. Und ja, ich hoffe, es trübt den Hörgenuss nicht allzu sehr. Wie gesagt, es ist wieder ein Comiczeichner zu Gast bei Staatsbürgerkunde. Wer vor kurzem die Wandzeitung gehört hat, wird auch schon wissen, wer es ist. Und alle anderen werden jetzt gleich hoffentlich positiv überrascht sein. Und ich wünsche euch allen viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Markus Witzel, auch genannt Marvil, aus Berlin. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ich habe dich eingeladen zur Staatsbürgerkunde, weil du Comic-Künstler bist. Das jetzt ist noch nicht das einzige Kriterium, sondern du hast ein Comic-Buch herausgebracht dieses Jahr, das heißt Kinderland. Mhm. Und du bist gleichzeitig auch noch in der DDR geboren und das eine hat mit dem anderen zu tun. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor und dann auch das Buch kurz.
Okay. Ja, Lüchen, ich bin Marvel, Comiczeichner aus Berlin. Ich bin 36 Jahre alt, glaube ich. War 13 Jahre zum Mauerfall und habe die letzten Jahre eine Menge autobiografischer Comics gezeichnet, aber jetzt neuerdings auch ein sehr dickes Buch über Kindheit in der DDR. Das ist nicht rein autobiografisch, aber es ist natürlich inspiriert von meiner eigenen Geschichte. Da passiert jetzt nicht so viel Spannendes speziell. Das ist eine ganz normale Alltagsgeschichte, viele Kindheits-Jugendabenteuer, aber natürlich am Ende geht die Mauer auf. Und nebenbei geht es noch ganz viel um Tischtennis, weil ich da drauf Lust hatte.
Genau, so der Held des Buches heißt Mirko, ist in der 7. Klasse. Mhm. Spielt im Jahr 1989, hast du gerade schon gesagt, im Frühjahr, Sommer. Am Ende genau. Dann auch eben zum Mauerfall im November. Der Held ist so in den Anfängen der Pubertät. Er hat eine kleine Schwester. Die wohnen im Plattenbau in Berlin. Mhm. Wie so viele eigentlich damals in so großen Wohngebäuden gewohnt haben. Er hat erste Kontakte mit dem anderen Geschlecht, beziehungsweise schwärmt vielleicht auch für ein Mädchen ein bisschen mehr, hat eben diese Begeisterung für Tischtennis, freundet sich mit einem Jungen an, der nicht wie er bei den Jungpionieren ist, sondern
genau, zwangsweise.
Genau, und es sind ganz verschiedene Aspekte, die ich jetzt versucht habe, mal hier so ein bisschen darzustellen. Würdest du sagen, es gibt ein großes Thema in diesem Buch oder ist eben gerade diese Vielfältigkeit von Themen, die ich jetzt gerade angerissen habe, eher das bestimmte Element?
Ich wollte einfach so ganz viele Aspekte der Kindheit zeigen. Also die Idee war einerseits, ein Buch zu machen über die DDR, die ich aber nur als Kind kenne. Andererseits wollte ich auch gerne so eine Tischtennis-Saga machen, also so wie so ein Manga, wie so ein Helden-Epos, so ein Aufstieg eines jungen Talent, der plötzlich diese Fähigkeit entdeckt und drittens wusste ich halt, wenn ich ein Buch über die Kindheit mache, dann möchte ich da auch möglichst viel reinstecken, also möglichst viele Aspekte und habe einfach über mehrere Jahre verschiedene Ideen und Szenen gesammelt, die mir so einfielen, so die ganze Unsicherheit, das Naive, das ganze Ängstliche auch teilweise oder auch diese gewisse Melancholie am Ende der Kindheit, wenn man so als Vorahnung von der Pubertät dann schon merkt, dass das Leben nicht immer weiter so einfach sein wird, sondern dass sich Sachen verändern werden.
Würdest du sagen, das ist ein typisches Schicksal von allen Jugendlichen oder was macht jetzt das DDR-Spezifische daran aus, dass jetzt die Mauer fällt?
Ich würde sagen, das ist das typische Schicksal von allen Kindheiten. Also das ist vielleicht bei allen Leuten so. Bei mir war sozusagen noch als Bonus, dass sozusagen das Ende der Kindheit zusammenfiel mit dem Ende der DDR, deswegen Also dieses Land, was ja ein bisschen sehr klein und altmodisch ist und was einem, was als Kind angenehm war, was aber als Jugendlicher zu eng geworden wäre. Und von daher war es sozusagen bei mir das Ende der Kindheit im Inneren, aber auch im Äußeren, in dem System. Und ansonsten aber hat sich das, glaube ich, von der Gefühlswelt, von dem Inneren nicht unterschieden von anderen Kindheiten.
Du hast gerade schon dein Alter genannt, du bist 1976 geboren. Hm? Das heißt, du hast jetzt im Gegensatz zu mir sowohl die Thälmann-Pioniere als auch die Jung-Pioniere mitgemacht. Hm? Zur FDJ hat es dann wahrscheinlich nicht mehr gereicht.
Genau.
Hm? Vielleicht können wir mal kurz den Hörern erklären, was jetzt die einzelnen Aspekte des Jugendlebens, des organisierten Jugendlebens in der DDR waren, damit man kurz ein Verständnis hat, was die Pionierorganisation Ernst Thälmann ist.
Ich weiß nicht, wie die ursprünglichen Anfänge waren, aber zumindest war es eine Massenorganisation, wo alle mitmachen mussten, sofern sie denn keine Außenseiter sein wollten. Es gab die Jungpioniere für die ganz Kleinen, dann, ich glaube, so 6., 7. war man dann der Thälmann-Pionier, also dann zuallererst ein blaues Halszug, dann dieses rote Halszug und danach, dann ab der 8. wahrscheinlich, weiß auch nicht mehr so genau, war man dann bei der FDJ. Das ist mir zum Glück erspart geblieben. Ich war auch an einer relativ kleinen Schule, das war so eine Sprachheilschule, so eine logopädische Schule, und hatten wir zwar auch eine Pionierleiterin und dieses ganze Pomborium, aber es war alles ein bisschen entspannter, glaube ich, als an anderen großen Schulen. Also man hat sehr viel von anderen Leuten gehört, die sehr viel mehr Ärger hatten, wenn sie halt nicht bei den Pionieren dabei waren oder die Probleme bekamen, wenn sie nicht zur Armee wollten oder wenn sie, dass sie dann nicht das studieren durften, was sie gerne wollten. Bei uns war es ein bisschen entspannter, wobei ich erinnere mich auch noch an ein oder zwei Klassenkameraden, also einen vor allen Dingen, dessen Eltern, ich weiß nicht warum, ob die in irgendeiner Sekte waren oder so, die waren keine Pioniere und die waren, ich weiß jetzt nicht, ob sie Außenseiter waren, weil sie keine Pioniere waren oder weil sie eben ein bisschen schräg waren, aber das war jedenfalls, man war der Arsch, wenn man nicht dabei war. Muss man mal so sagen.
Ich glaube, bei mir in der Klasse waren jetzt auch alle bei den Pionieren. Also ich war ja nur bis zur 2. Klasse, dann quasi hatte ich dann das, oh Gott, was hat man dann? Das blaue Halstuch. Mhm. Wie es danach weitergegangen ist, also wie gesagt, meine Klassenkameraden, die sind ja dann auch 89 von der Wende überrascht worden. Die sind noch nicht mal mehr Thälmann-Pioniere geworden wahrscheinlich. Mhm. Mir kam es immer so vor, also es war halt einfach normal, dass man da hingeht und es hat jetzt eigentlich auch das Kindheitsleben jetzt nicht so düster überschattet. Ich glaube, das kommt in deinem Buch auch ganz gut raus, die Szenen mit, wo wirklich Kinder bei Appellen mit Pionierbluse und Tuch stehen, sind wirklich auf wenigen Seiten passiert das nur. Mhm. Und sonst ist das immer so ein, dass das so nebenher mit in der Realität Einfluss nimmt. Kannst du das so nachempfinden?
Ja, also ich meine, es sollte zwar was Feierliches sein, die hatten sich da so eine schöne Zeremonie überlegt. Also ich muss im Nachhinein, kam mir das ein bisschen so vor, dass es auch so ähnlich war wie Kirchenzeremonien. Es gab so eine Art Auftakt mit Einmarsch und dann diverse Lieder und dann wurde dann die Fahne da durchgetragen oder aufgehisst und es gab so eine richtige Zeremonie, die ich jetzt im Einzelnen nicht mehr weiß und so, aber es war... Es sollte was Feierliches sein, aber es war am Ende genauso langweilig, wie jetzt, wenn man sich in der Kirche während der Predigt gelangweilt hat. Also man hat das halt so mitgemacht, weil es halt immer da war und weil es halt für alle so war, war es dann halt nichts Feierliches mehr. Und ich glaube, so als Kind ist man eh so ein bisschen gelangweilt von irgendwelchen Zeremonien, also von so sehr starren Zeremonien, in dem Alter auf jeden Fall auch.
Aber auch wenn die dann unterwegs sind, um Flaschen Altpapier zu sammeln, um halt... aus welchem Grund das Geld sammelt, das kann dann, glaube ich, jeder selber nachlesen. Aber die sind dann unterwegs quasi als Pioniere und auch diese Tätigkeiten, die man so als Pionier macht, Pioniergeburtstag organisieren und Wertstoffe sammeln. Das hat man eigentlich so als Beiwerk akzeptiert, glaube ich.
Es war halt einfach, sozusagen, man hat ein ganz normales Leben gehabt, nur alles hatte einen offiziellen Titel. Das war sozusagen so ein bisschen das Absurde, dass immer alles irgendwie... dass die halt eben versucht haben, jegliche private Aktivitäten in irgendeinen offiziellen Rahmen reinzuquetschen. Man hat dann auch als Kind ziemlich schnell so gelernt, dass es da sozusagen zwei verschiedene Leben oder zwei verschiedene Meinungen gibt, so dass inoffiziell immer was zu Hause besprochen wird und alles das, was in der Schule dann so runtergebetet wurde. Man hat dann sozusagen einfach dann sich so eine diese Maske aufgesetzt und halt mitgemacht, so ob man da jetzt irgendwie sehr dahinterher war oder nicht. Also, und ich meine, klar, die Kinder waren auch sehr, sehr, natürlich, immer als Kind ist man da sehr viel leichter beeinflussbar, dass man dann da die irgendwie anstiftet oder dass man die dann so begeistert für irgendwelche Sachen. Also später dann nachher, so in der 6., 7., weiß ich, waren wir alle schon ein bisschen, hat man ein bisschen gegähnt und das noch so halbherzig mitgemacht, aber mit so einer schon fast jugendlichen Abneigung.
Das heißt, so dieser Zwang, den man dann als solchen auch empfunden hat, das kam dann wirklich erst so, ja, in 5., 6. Klasse, weil ich, also aus meiner Erinnerung raus, glaube ich, war es dann eher doch mehr Spiel und ja, das gehört halt irgendwie zur Schule dazu, als dass jetzt wirklich dieses Politische schon so stark im Vordergrund stand.
Genau, ja. Also zum Beispiel, genau, es gab einen so einen Tag halt Altstoff sammeln für irgendeinen wohltätigen Zweck, da haben halt alle sozusagen morgens zur Schule Altstoff mitgebracht und die dann vor der Schule waren dann so ein Tisch aufgebaut, dann wurden die alle in Empfang genommen, gleich einsortiert in Kisten, Container und dann wurde halt immer aufgeschrieben, von welcher Klasse wie viele Sachen gesammelt worden und dann war man als Kind noch so richtig heiß, dass man, weil man wollte dann den, gab es irgendeinen so halt Preis, welche Klasse die meisten Kronkorken oder Gläser, also es wurden ja selbst so absurde Sachen wie Kronkorken gesammelt, weil es halt auch schlecht Blech war und weil wir halt, weil das Land halt nicht so viel Metall oder weil Metallproduktion halt teuer war, deswegen wurde halt jeder Scheiß gesammelt, das finde ich so vom umwelttechnischen Aspekt ganz interessant heute noch, aber damals war man dann als Kind so voll hinterher, jetzt die meisten Sachen zusammen. Später dann als älterer Jugendlicher fiel dann morgens an, ach scheiße, wir wollten ja noch Dings mitbringen. Hast du halt noch irgendwie die 2 Bierflaschen zusammengesucht und hast dir ja noch einen Ranzen gestopft und hast halt irgendwas abgegeben. Und dann gab es immer noch so einen Job, das war bei uns immer noch ein, so 2, 3 von den älteren Schülern, die sind dann nochmal während des Unterrichts durch alle Klassen durch und dann nochmal gefragt, ob auch keiner noch irgendwas vergessen hat, ob es nicht auch irgendwo noch was abzuholen gäbe. Das war ein sehr beliebter Job, weil man sozusagen nicht zum Unterricht musste, sondern dann einmal durch die ganze Schule laufen durfte und allen anderen Unterricht stören durfte und mit einem offiziellen Auftrag halt, ja, das weiß ich noch.
Aber diese Sinnlosigkeit oder die gefühlte Sinnlosigkeit ist einem dann wahrscheinlich auch erst später bewusst geworden. Am Anfang hat man wahrscheinlich schon noch gedacht, oh, da kann ich jetzt voll helfen, das Land zu verbessern.
Genau, ja, klar.
Glaubst du, es ist was DDR-typisches, dass man solche Rituale inszeniert, um da so Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen?
Das war jetzt natürlich klar, dass man jetzt also Kinder kannst du leicht beeinflussen, kannst du leicht begeistern, aber ich denke mal so dieser kindliche Euphorismus, den hast du überall, den hast du auch bei irgendwelchen Bundesjugendwettkämpfen, wie das heißt, da gab es auch so ähnliche Sportfeste im Westen oder andere Sachen. Ich meine, wir wurden halt sozusagen von der Politik verarscht und andere Generationen wurden halt vom Werbefernsehen verarscht, keine Ahnung, oder die hatten dann dieselbe Begeisterung beim Panini-Sammelbilder sammeln oder so.
Genau, deine Helden kommen ja dann später auch noch, oder dein Held kommt ja später dann auch noch in den Westen und kauft sich dann natürlich auch was von dem Begrüßungsgeld und nimmt dann quasi auch an dem Konsum teil, was ihm von seinem Freund dann auch so ein bisschen übel genommen wird. Ja. Ist das zu hart gewesen von dem Freund aus deiner Sicht? Also klar, du hast es erzählt, aber mir erschien es dann vielleicht auch ein bisschen, ja, man ist dann halt in dieser Euphorie und bringt jetzt was Schönes mit, was man sich schon ganz lange gewünscht hat, aber vielleicht auch gerade für den Freund und wird dann so ein bisschen abgekanzelt.
Ja, das war dramaturgisch auf jeden Fall wichtig sozusagen, weil ich meine, sozusagen um auch nochmal so am Ende nochmal so was Spannendes einzubauen und weil ich halt so ein bisschen zeigen wollte, dass klingt jetzt total kitschig, dass sozusagen die schicken Geschenke nicht das Wichtigste sind. Also ich meine, für uns Kinder ging es damals nur darum, dass wir plötzlich die ganzen Sachen in den Händen halten konnten, die wir nur aus dem Westfernsehen kannten oder die halt nur die Kids sonst hatten, die Westpakete bekommen hatten. Aber für die ältere Generation, also für die ihre Jugend da eingesperrt waren oder für meine Eltern, die ihr ganzes Leben da eingesperrt waren, für die war natürlich diese halt Freiheit, das Reisen dürfen und die Meinungsfreiheit, das war natürlich also so die eigentliche Errungenschaft. Und bei mir war es ein bisschen ähnlich an dem Tag, wo wir rüber in den Westen sind, hat an dem Abend mein bester Freund Geburtstag und ich konnte halt nicht zu diesem Kindergeburtstag. Das war jetzt nicht so dramatisch, wie nachher die Geschichte in dem Buch ist, aber dadurch kam vielleicht die Inspiration.
Und man sieht es ja auch an den Bildern, also wenn die Familie quasi Mirko abholt, die sind ja nicht mit Koffern jetzt irgendwie da, sondern die wollen ja wirklich nur mal diesen einen Tag dann auch rüber. und gucken und haben natürlich schon vor, wieder zurückzukommen, obwohl sie davor halt auch mit anderen Freunden zusammensitzen und über Ausreise und Flucht sprechen.
Ich glaube, gesprochen hat man oftmals drüber, aber jetzt einfach so die Kinder aus der Schule rausreißen oder dann den sicheren Beruf aufgeben oder eine völlig neue Umgebung, sondern wirklich nur, also das haben natürlich viele gemacht, also es, aber jetzt nicht alle, es gab eine ganze Menge Leute, denen das einfach zu unsicher und zu wagen war, gerade als Familieneltern mit Kindern. Bei mir war es so, dass die Eltern zwar darüber gesprochen haben, aber sie nicht weg wollten. Ich weiß nur, dass ich das als Kind auch mal selber mal belauscht habe und mich total erschrocken habe, weil ich halt nicht weg wollte, weil ich halt Angst hatte, in eine neue Klasse kommen zu müssen und so. Das war mir jetzt meine große Panik.
Ja, meine Eltern haben ja dann die Ausreise beantragt, 87, die wurde dann 89 auch genehmigt. Und ich, also rückblickend versuche ich mich dann auch mal so dran zu erinnern, ob es da irgendwie Gespräche gab. Klar waren da Freunde da und sie haben sich dann auch unterhalten, während ich dann schon im Bett war. Aber so, so richtig was rausgehört hatte ich da eigentlich nicht. Also die haben es dann wirklich ganz, ganz gut vor mir geheim gehalten, bis kurz vorher halt. Eben auch aus Gefahr, denke ich mal, dass ich dann in der Schule irgendwas drüber erzähle.
Genau, ja. Also ich kenne so Geschichten, dass die Lehrer dann die Kinder gefragt haben, wenn die Eltern zu Hause Nachrichten gucken, was da am Anfang, ob da die Weltkugel zu sehen ist oder die Kamera, ich weiß nicht, also irgendwie bei der Vorspann von Aktuelle Kamera und von der Tagesschau, die waren halt irgendwie verschieden und dann ist natürlich dann versucht so auszuhorchen, was die Eltern zu Hause gucken. Deswegen musste man natürlich später als älteres Kind wusste man dann schon, was man sagen darf, was man nicht sagen darf, aber als kleines Kind war man dann natürlich noch ein bisschen, hat man leicht mal sich einfach plappert, ja. Deswegen wurden so über bestimmte Themen hat man mit den Kindern auch nicht gesprochen, ja.
Mirko fühlt sich ja, glaube ich, eigentlich ganz, ganz wohl in seiner Kindheit. Also das Buch heißt ja auch Kinderland. Ich hatte, wo wir uns auf der Lesung getroffen hatten in Stuttgart, dich ja auch gefragt, ob das eine unbeschwerte Kindheit war. Und ich glaube, zum gewissen Grad ist die Kindheit halt immer unbeschwert. War das auch so ein bisschen der Anspruch, so das ein bisschen noch zu dokumentieren, wie es war, bevor es eben ins Teenager- oder Erwachsenenalter übertritt?
Ja, so ein bisschen einfach sozusagen dieses Gefühl, dieses Kindheitsgefühl wollte ich nochmal rüberbringen. Also ich wollte auf jeden Fall jetzt nicht zeigen, dass das eine ganz super schlimme Diktatur war, obwohl dies für viele Menschen war. Und ich wollte jetzt aber auch nicht zeigen, dass so alles super easy war. Also es ist eigentlich im Prinzip ein ganz normales Kindheits-Jugend-Abenteuer, so ein bisschen kleine Coming-of-Age-Geschichte, wo für die Ostleser halt viele Aha- und Wiedererkennungseffekte auftauchen und für die Westleser so ein kleiner Schuss schräge Exotik dabei ist, weil so da so ein paar komische Rituale im Hintergrund ablaufen, aber die sich trotzdem alle erklären, einfach so ein bisschen jenseits jetzt von Verklärung oder krasse Anprangerung einfach so den Alltag zeigen.
Man erkennt als ein ehemaliger DDR-Bürger natürlich schon viele Elemente wieder, also oder auch Objekte und Schallplatten und Bücher und Cover von Zeitschriften. War das schön für dich zu wissen, du kannst auf diesen allgemeinen Erfahrungsschatz zurückgreifen von Lesern jetzt gerade aus dem Osten oder sucht man dann wirklich als Autor noch das, was jetzt nicht schon immer andere auch noch abgebildet haben?
Ist auf jeden Fall gut, weil der Verlag mir völlige Freiheit gegeben hat, also vom Umfang, so die meinten nur, ja, mach mal Vollfarbe, das ist mal eine Zeit, dass wir uns das mal leisten und guck mal, wie viele Seiten es werden, und dann setzen wir uns mal hin und gucken mal, ob wir irgendwas kürzen müssen, aber am Ende sind alle Seiten mit drin geblieben, was für mich sehr ein bisschen Arbeit war im Vergleich zu allen anderen Büchern, die spielen ja jetzt immer in der Jetztzeit oder in irgendeiner ausgedachten Zeit und ich habe sehr viele Sachen im Kopf, also ich kann fast alles aus dem Kopf zeichnen. Nur jetzt musste ich oder wollte ich doch sicherheitshalber nochmal mir viele Sachen genauer angucken. Habe also zum Glück auf viele Bilderdatenbanken von irgendwelchen Sammlern im Netz zurückgreifen können. Also jetzt nicht um Sachen abzuzeichnen, aber um zum Beispiel aus drei hässlichen 80er-Jahre-Trainingsanzügen einen vereinfachten oder einen klischee-mäßigen hässlichen 80er-Jahre oder den hässlichsten 80er-Jahre-Trainingsanzug zaubern zu können. Also war sehr interessant, auf jeden Fall nochmal so tief einzutauchen. Oder ich bin ja auch hier in Berlin-Mitte groß geworden, da gibt es zum Glück sehr viele Bildbände von, weil jetzt sozusagen alle nochmal ihre alten Schwarz-Weiß-Fotos rausholen. Und dann, ich weiß ja, wie die Straßen hier früher aussahen, aber erst wenn man dann manchmal so ein altes Foto sieht, dann fällt dann wieder auf, wie wie sich doch verändert hat. Also dass schon einmal jetzt so ein glatter Straßenasphalt im Gegensatz zum Kopfsteinpflaster oder andere Ampeln, andere Absperrungen, andere Mülleimer, das macht doch eine ganze Menge aus und so. Und manchmal ist es lustig, manchmal fährt man durch irgendeinen Westbezirk, wo sich nicht so viel verändert hat. Also im Osten haben sie alles umgekrempelt. Aber manchmal fährt man durch Reinickendorf oder irgendeine Ecke von Wedding mit einer alten Schaufensterdeko, die seit den 70er nicht verändert wurde. Und dann fühlt man sich in manchen Westecken, sieht es mehr nach seiner eigenen Kindheit aus, als in den Straßen, wo man aufgewachsen ist im Osten.
Ja, also es ist wirklich, an vielen Stellen erkenne ich auch Sachen wieder, obwohl ich jetzt nicht in Berlin groß geworden bin. Mhm. Du hast ja auch gesagt, bei der Lesung, du hast diese Schule so gezeichnet, dass sie eigentlich überall hätte stehen können.
Genau.
Und wahrscheinlich,
die sahen ja auch überall gleich aus. Ja.
Genau, und wahrscheinlich stand die auch tatsächlich überall.
Ja.
Das ist eigentlich schon, ich finde es eigentlich schon ein Phänomen, dass quasi eine ganze Generation oder mehrere Generationen auf den gleichen Erfahrungsschatz dann zurückblicken können. Das, also will das jetzt genau. Nostalgie nennen, aber es sind halt einfach so Symbole und ikonografische Sachen,
ja.
Wo man halt sofort an einem Bild erkennt, aha, das ist so, oder auch ja, es gibt ja diese doppelformatigen Seiten auch bei dir. Und ja, da sind auch ganz typische Elemente drin, diese Garagen mit diesen Doppeltüren, diesen Doppelholztüren, das ist
genau,
kann man sowas nur von der DDR zeichnen oder sprichst du mit Kollegen oder anderen Zeichnern, wenn man sowas, sagen wir mal, für Westdeutschland machen würde, ob das dann ähnlich funktionieren würde?
Kann man sicherlich auch ähnliche Sachen machen, weil es ja auch im Westen gab es vielleicht eher Modewellen, wo dann sozusagen alle dasselbe haben wollten. Bei uns wurden die Sachen, die es gab, halt eher davon bestimmt, dass es jeweils nur ein Produkt gab, was ja sozusagen keine Konkurrenz hatte und dann sozusagen von allen benutzt wurde. Es gab halt nur eine Kinderzahnpasta und es gab halt nur eine Jeans dann pro Jahr, wenn es mal Jeans gab und so. Also ich habe mir irgendwann dieses Buch gelesen, Generation Golf, das war von diesem Westautor.
Florian Illies?
Genau, stimmt, ja. Und da gab es aber für mich auch sehr viele Aha-Erlebnisse, weil wir natürlich auch die Westsachen mit einem kleinen bisschen Verspätung bekommen hatten oder weil wir dann die Sachen aus dem Fernsehen kannten. Also bei uns gab es jetzt vielleicht nicht diesen Wettkampf zwischen Pelicano-Füller und GH-Füller, weil wir bei uns halt hieß es halt, muss halt, also wir kannten halt nur Pelicano, die, wenn man sie sich halt durchgesetzt hat, und so in der Art, ja. Genau, ansonsten, ja, es gab halt viele Luxussachen gab es halt einfach nicht. Also die ganzen Basics gab es, aber wenn man jetzt einen extra Bonus haben wollte, musste man sich selber drum kümmern. Gab mal vor ein paar Jahren, schon sehr lange her, aber sehr interessante Ausstellung im russischen Kulturhaus über DDR-Gegenstände, die Leute selber gebaut haben. Also es gab, soweit ich weiß, keine offiziellen Hollywood-Schaukeln oder Tretboote. Und dann war da halt ein Tretboot ausgestellt, wo sich Leute halt aus Ölfässern als Schwimmtanks und aus einem Fahrradtretlager dann so ein Tretboot gebaut haben oder selbst ein Rasenmäher gebaut haben aus irgendeinem kleinen alten, wahrscheinlich Moppelmotor, keine Ahnung. Das war sehr, sehr interessant. Also die Leute, die so ein bisschen handwerkliches Geschick hatten, mein Vater, der war Schweißer, die waren auf jeden Fall gefragte Leute.
Und glaub, war dieser Mangel eigentlich aus deiner Sicht, dass die Leute darüber aufgeregt haben? Also Thorsten sagt auch einmal in dem Buch irgendwie, ja, scheiß Osten. Und ich habe jetzt auch ein Interview noch mit dir gelesen, dass das eigentlich so ein gängiger Ausspruch war, dass man halt immer auf den Osten geflucht hat.
Ja.
Kam das wirklich aus Herzen oder hat man das einfach so, das ist auch scheiße, aber man wusste eigentlich schon, wie man es umgehen muss?
Ja, also irgendwie, ja, also das war echt, also dieser berühmte Spruch, im scheiß Osten, der kam auch immer, wenn dir die Milch runtergefallen ist, hast du auch im scheiß Osten geschimpft, obwohl der Osten in dem Fall nicht dafür konnte, weil dann immer noch hat die so oft drüber aufgeregt, dass es einfach so sozusagen so ein geflügeltes Schimpfwort irgendwann wurde. Klar, auf jeden Fall war es halt nervig, wenn du halt bestimmte Sachen nicht kriegen konntest. Dafür andererseits waren dann wieder Sachen, die heute alltäglich sind, waren dann was Besonderes. Ich weiß noch, alle hatten ja nicht diese Einkaufstüten, sondern diese Netzbeutel. Man konnte also immer sehen, was die anderen eingekauft hatten. Und ich weiß noch, wie ich von der Schule nach Hause kam und habe halt bei so einer Tante, bei so einer Frau da, die vor mir lief, im Netzbeutel gesehen, dass es Cornflakes gab. Da bin ich halt nach Hause Geld abgerechnet von der Mutti und bin in die Kaufhalle gerannt, um diese Cornflakes zu bekommen, die es halt nur ganz, ganz selten gab, die es wahrscheinlich in manchen anderen Ecken der DDR gar nicht gab. Und dann war es halt natürlich ein Riesenfest, Cornflakes zu haben. Heute kannst du jeden Tag Cornflakes kaufen. Klar, also es war scheiße, dass man nicht, wenn man was braucht, sich das einfach holen konnte, sondern das ewig organisieren musste. Und andererseits ist es aber auch heute scheiße, dass du halt in den Laden stehst und 5 verschiedene Sorten für irgendwas hast und dann einfach die auswählst, die wahrscheinlich unter den menschenunwürdigsten Bedingungen in China hergestellt ist, weil einfach 2 Cent billiger ist als die andere Sache. Also beide Extremer sind nicht geil. Also irgendwas in der Mitte wäre ganz angenehm vielleicht. Oder wäre was ein Vernünftiges. Oder auch andere Sachen. Ich fand, diese Idee war eigentlich nicht schlecht. Was sie zum Beispiel bei den PKWs gemacht haben oder bei den ganzen Autos, die haben dann irgendwann gemerkt, hey, wir schaffen es nicht, in jedem Land Autos und LKWs und Busse herzustellen. Wir machen das mal ein bisschen, wir machen uns mal nicht selber Konkurrenz. Wir einigen uns mal so, okay, hier die Russen, die können die LKWs am besten, die machen die mal, und die Ungarn machen uns die E-Gaus-Busse und hier die Tschechen und die Ostdeutschen und was es noch gab, die bauen dann halt die PKWs und dann sozusagen wurden halt die Sachen jeweils in die anderen Länder exportiert. Also es gab sozusagen keine Konkurrenz, damit jetzt nicht von der Ökonomie war sozusagen diese Idee, fand ich ganz interessant zumindest unter heutigen Aspekten. Andererseits natürlich, wenn es so eine Sache gibt und es gibt halt nicht, sagen wir mal, Volkswagen und Toyota, die sich jetzt versuchen, den jeweils besten Personenkraftwagen zu bauen, dann entwickelt sich es auch schlechter weiter. Oder wenn halt immer nur irgendwelche Planer darüber entscheiden und nicht oder das Interesse der Käufer. Also man redet sehr oft drüber, also man oder heutzutage bei der ganzen Kritik an der Globalisierung und an der Konsumkritik, da fängt man oftmals an, wieder das zu vergleichen mit damals. Man kann natürlich jetzt ein Land, was in den 18 aufgehört hat zu existieren, nicht mit der heutigen Wirtschaft vergleichen, aber es war ganz interessant, so diese Idee zumindest. Also es lief alles fürchterlich schief, aber zumindest mal ganz interessant, so theoretisch die Idee von damals mit dem Wirtschaftsleben heute zu vergleichen. Sei es auch nur als Gedankenexperiment. Also.
Ja, also das hatte ich jetzt auch in anderen Interviews schon gehört, dass man wirklich damals, wo 89 die Mauer fiel, dass da eigentlich erstmal alle Optionen offen waren und dass es dann aber doch relativ in diesem einen Jahr, bis es dann zur Wiedervereinigung kam, dann doch eben auf den Anschluss an das bundesdeutsche Gesetz und Wirtschaftssystem hinauslief. Aber in dem Moment, wo die Mauer fiel, hat man ja schon gedacht, jetzt kann auch mal was ganz Neues entstehen aus diesen beiden Deutschlands.
Wir haben so ein paar Leute gedacht und das war sicherlich auch die Idee von dem Bündnis 90, keine Ahnung. Also es gab ja es wäre auf jeden Fall interessant gewesen, wie sich Deutschland verändert hätte, wenn, sagen wir mal, jetzt nur rein theoretisch, wenn jetzt Osten und Westen noch 10 Jahre parallel nebeneinander her existiert hätten, aber ob es funktioniert hätte, also ich meine, die meisten Leute wollten halt, also alle, wir selber auch, wir wollten halt einfach die ganzen Westsachen, wir wollten halt, natürlich hätte man am liebsten den sicheren Oststock mit der sicheren Bezahlung behalten, aber die ganzen Westsachen einkaufen, dann wäre das Land wahrscheinlich trotzdem ausgeblutet, also
interessant, ja, klar, man will dann doch immer noch mehr, denke ich mal. Also dann hat man vielleicht eben jetzt den Tischtennisschläger gekauft, dann immer die Tischtennisplatte, dann will man vielleicht ein neues Auto, dann will man vielleicht auch mal irgendwo hinreisen. Und man sieht ja dann schon, wie die anderen leben und wie man selber vielleicht auch jahrelang gelebt hat. Ich habe jetzt auch noch mal Interviews mit dir durchgelesen, zum Beispiel Frankfurter Rundschau, da war ein Satz drin, den habe ich mir mal aufgeschrieben. Dein Buch würde einen Ort beschreiben, Kinderland beschreibt keinen Ort des Verweilens oder der schönen Erinnerung. Und so ähnlich stand es irgendwie auch im Fokus, das Triste und oft Improvisierte des DDR-Alltags bringst du eben hervorragend rüber. Ich fand jetzt dieses Triste und Improvisierte, beziehungsweise, dass das jetzt kein Ort des Verweilens war, vielleicht auch aus der eigenen Innen heraus, jetzt eigentlich nicht so, also es ist jetzt kein trostloses Buch, finde ich, oder keine trostlose Geschichte.
War jetzt auch kein Satz, den ich gesagt habe, sondern den der...
Das war der Redakteur oder der Autor.
Ja, ich vermute mal einfach, weil sozusagen die Kindheit am Ende war, weil das Land am Ende war. Es war noch so ein ganz kleiner Ausschnitt aus dieser Zeit, aber die natürlich nicht so weiter ging, ja. So vermute ich mal, dass er das meinte.
Genau, also vielleicht ist es auch wirklich so eine Wahrnehmungsgeschichte, wenn man es selber erlebt hat, dann ist halt die Erinnerung an die Kindheit ist dann immer schön und immer, dann ist auch der graue Putz nicht grau, sondern war halt normal.
Genau. Genau, ja.
Und wenn jemand anderes also drauf kommt, denkt, oh Gott, wie habt ihr denn gelebt? Das ist ja, ich muss ja furchtbare Kindheit gehabt haben.
Nee, also ich glaube, die halt Kindheit ist halt immer schön, auch wenn man sich jetzt Kinder, man sieht ja manchmal Kinderfotos von irgendwelchen Kampagnen für Entwicklungshilfe von den armen afrikanischen Kindern, die sehen genauso glücklich oder die haben genauso kleine Dramen in ihrem Alltag, so wie andere Kinder. Ich finde es immer ganz, also wenn ich irgendwo lang gehe und ich sehe irgendwo so einen Plattenbau, der noch jetzt nicht neu verputzt ist, obwohl es nicht außen von der Isolierungsschicht dran ist und irgendwie schönen bunten neuen Platten oben drüber geklebt, sondern dieser rohe Beton mit diesem kleinen Kieselsteinchen reingedrückt und der jetzt schon so ein bisschen verwittert ist, ein bisschen ausgeglichen von der Sonne, mit ein bisschen Moos drin, dann kriege ich halt richtig Kindheits- oder Heimweh in Erinnerung, weil sozusagen das ist halt so der Hintergrund, das Hintergrundmuster ist von meiner Kindheit und das hat für mich genauso eine Schönheit wie für andere Leute so eine, sag ich mal, roh gemauerten, kalkverputzten Bauernhäuser in Griechenland, die halt auch so malerisch und schön aussehen. Also so halt ebenso eine, sag ich mal, altmodische oder nostalgische Schönheit sehe ich halt in diesen Plattenbau, auch wenn die für andere Leute total hässlich aussehen, was ich auch verstehe, aber es ist halt immer das, was man sozusagen gewohnt ist, wenn jetzt irgendjemand aus irgendeiner ländlichen Gegend kommt, aus einem Dorf, wo halt alle Häuser so und so gebaut sind, dann ist das halt für ihn das Maß aller Dinge, dann kennt er es halt nur so und dann ist das halt irgendwann dann, dass man sich dann halt wieder, selbst wenn du auf der ganzen Welt rumkommst, dann baust du dir, wenn du später den Haus baust, dann baust du das Haus wahrscheinlich so ähnlich, ein bisschen beeinflusst, wie von den Häusern, die du zu Hause hattest, was dann halt so ist. Also könnte ich mir vorstellen.
Ja, und ich finde es wirklich auch ganz, ganz gelungen oder ganz toll, wie du das im Buch gemacht hast, dass wirklich das alles so beiläufig dann auch erzählt wird, ohne dass da jetzt jemand immer genau darauf hindeutet, was es jetzt zu bedeuten hat. Also auch die Szenenwechsel, wie sie stattfinden. Es gibt, so ziemlich in der Mitte des Buches gibt es so eine Doppelseite, da verbringt die Familie ein Wochenende bei der Oma. Also die Großeltern sind es, glaube ich, nicht mehr. Der Großvater ist, glaube ich, gestorben. Die besuchen dann auch das Grab.
Genau.
Und es ist wirklich ein ganzes Wochenende quasi in 12 Bildern. Und das ist eigentlich so meine Lieblingsstelle quasi im ganzen Buch, weil da wird auch nicht gesprochen. Also man sieht dann wirklich nur anhand der Bilder, was passiert und man erkennt wirklich auch so diese, ja, das ist dann auch so ein Herbsttag dann schon und man erkennt wirklich so die Szenen, die sich dann halt an den Wochenenden auch abgespielt haben und
genau, ja. Die Szene, die ist so fast so 1:1, wie es halt bei uns, bei unserer Oma aussah, das ist im Mansfelder Land, so Halle, Eifel in die Ecke mit diesem Tagebau halten da und ich, das war einfach so eine, diese Wochenende habe ich sehr geliebt und dann irgendwann habe ich auch gemerkt, Mensch, die Oma wird mal älter und hier das alles, das wird nicht mehr lange so bleiben und da hatte ich dann als erstes, das war wahrscheinlich so dann so ein Vorbote der Pubertät, dass ich dann wusste, okay, das ist bald vorbei hier und das hat sich bei mir so eingebrannt und wenn ich jetzt das Wolf natürlich in dem Buch zeichne, kann ich halt nur hoffen, dass die Leser ähnliche Wochenenden bei ihren Omas hatten, dass das dann wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich aussah, vermute ich mal, in der Zeit und das halt möglichst viele Leser, dann dass ich bei denen irgendeinen halt Punkt ankitzle, der bei ihnen auch irgendwie in der Vergangenheit vergraben ist, wo sie dann so ähnliche Sachen erlebt haben.
Ja, also auch mit dem Kachelofen oder wie, das sind ja auch die Garagen dann eingezeichnet, wo der Trabi dann so rausguckt und
genau.
Das sind einfach so typische Elemente auch mit dem Kleingarten, wo man wirklich ja auch so eine Geborgenheit quasi noch von der Kindheit so ein bisschen spürt. Und man dann aber weiß, okay, danach fahren sie am Sonntag wieder zurück und am Montag geht's dann halt gleich auf der nächsten Seite dann wieder weiter mit den Rüpeln von der FDJ und das ist eigentlich so eine ganz schöne behütete Szene dazwischen.
Ja.
Wie überhaupt, also diese Szenenwechsel haben mir überhaupt sehr gut gefallen, also wo dann wirklich auch nur so Sachen so angedeutet werden und jetzt auch Themen und Handlungsstränge jetzt nicht ganz bis zum Ende auserzählt werden, genauso wie das Tischtennisturnier, das sieht man dann am Schluss eigentlich gar nicht, sondern kriegt's nur erzählt, dass das wirklich Es läuft jetzt nicht so auf diesen großen Bang hinaus, weil ich vermute mal, so wird es auch in den wenigsten Fällen passiert sein bei den meisten Leuten. Das zack, jetzt weiß man, jetzt ist die Kindheit zu Ende.
Ja. Also ich bin, glaube ich, die meisten Leute sind wahrscheinlich auch ein bisschen schon versaut von so vielen Hollywood-Effekten, immer so ein bisschen, dass alles so sehr klar angedeutet wird und immer sehr schön offensichtlich ausgeweist, damit man es auch wirklich einem versteht und so. Also das, ich meine, diese halt Filme funktionieren ja alle gut, weil sie alle so klar gemacht sind und weil sie einfach so clever, also so funktionierend konstruiert sind. Ich finde es immer so witzig, wenn man abends sich durch den Fernseher durchsetzt und nur eine Minute irgendwo in irgendeiner Szene hängt bleibt und erkennt sofort, ob es ein deutscher, ein amerikanischer oder ich sag jetzt mal ein französischer Film ist, weil die Amis, du guckst ganz kurz rein und siehst sofort, einer, der wird sterben, der wird die kriegen und die kriegt den dann. Und wenn du irgendeinen deutschen Film guckst, so Tata, dann versuchen sie natürlich auch, das ein bisschen realistischer zu machen, ein bisschen typischer deutsch oder ein bisschen mehr alltagsmäßig, nicht so klischee-mäßig, aber das ist immer so ein bisschen konstruiert, ein bisschen holzig, ein bisschen hölzern und dann siehst du, ich bin ein großer Fan von französischen Filmen oder von französischen Comics, weil die einfach so ein bisschen leichteres Händchen haben, die schielen vielleicht gar nicht mal so auf den großen internationalen Markt, die erzählen halt was aus ihrem typischen Banlieue, aus ihrem typischen Vorort oder so, oder haben so Alltagsgeschichten, die jetzt vielleicht, wo man erstmal halt denkt, nee, das ist nicht international genug, aber weil sie sozusagen das einfach ein bisschen ehrlicher machen, so wie es wirklich aussieht und nicht wie es die meisten Konsumenten auf der Welt gerne sehen würden. Dadurch kriegen sie halt so eine Authentizität hin, die du halt einfach sofort merkst und die dich viel mehr berührt, auch wenn jetzt sozusagen du jetzt vielleicht nicht in Algerien im französischen Vorort bist und jetzt vielleicht nicht andere Probleme hast, aber weil es so Sachen sind, die dir dann doch wieder ähnlich erkennen, weil es einfach echt ist, berührt dich mehr als was so sehr konstruiert ist.
Ist das auch das Feedback, was du so kriegst jetzt auf das Buch? Also ich habe jetzt wirklich viel, viel auch noch Interviews gesehen, jetzt nicht alle gelesen. Das ist ja gerade schon ziemlich eingeschlagen. Heute Morgen hat mir noch eine Kollegin im Schwimmbad noch das Interview oder den Bericht aus der Neon gezeigt. Also das ist wirklich durch alle Medien gegangen. Ist das so auch das Feedback, was du kriegst, dass das so ankommt, wie du es intendiert hast?
Nochmal kurz, was heißt?
Ist das Feedback, dass wirklich das bei den Lesern oder auch jetzt bei den Rezensionen ankommt, dass du das so intendiert hast, dass das eben jetzt nicht auf so einen großen Knalleffekt und auf so eine klassische Dramaturgie ausgelegt ist?
Ich hatte ein bisschen Angst mit diesem Umfang des Buches, weil ich bin jetzt nicht der geborene Drehbuchschreiber. Ich habe ja sozusagen, wie die meisten Comic-Fans, Grafikdesign studiert, um sozusagen so ein bisschen mich möglichst intensiv mit dem Zusammenspiel von Bildern und Worten zu beschäftigen, und hätte aber eigentlich gerne noch einen Drehbuchstudiengang abschließen müssen, parallel dazu, um das Geschichtenschreiben noch ein bisschen besser lernen zu können, und hatte halt so ein bisschen Angst, dass es jetzt auf dieser langen Strecke mit dem Spannungsbogen und so funktioniert, und habe auch zwei, drei Bücher geschrieben, gelesen über das Drehbuchschreiben, wo ich mir versucht habe, so ein paar kleine Tricks mit abzugucken, die halt auch von Hollywood-Leuten waren und so. Am Ende habe ich es einfach versucht, so zu machen, wie ich selber gerne gelesen hätte. Habe einfach viele Szenen gesammelt, die mich selber emotional berühren, und musste dann versuchen, die möglichst logisch und dramaturgisch aneinander zu reihen und aneinander zu puzzeln. Das war eigentlich so die schwerste Phase, also irgendwelche schwierigen Entscheidungen treffen, ob welche Szene jetzt vor und nach welcher Szene kommt, damit es dann wieder da und da passt. Das war das Schwerste und
an dem ganzen. Ich finde, also diese 300 Seiten liest man auch wirklich, also ich habe es, glaube ich, in zwei Sitzungen quasi durchgelesen. Okay. Weil es ist einfach so spannend, man will eigentlich gar nicht das Buch weglegen. Ich muss es dann einmal weglegen. Okay. Aber man ist dann wirklich auch gar nicht eingeschüchtert von diesen 300 Seiten, weil wirklich so viel passiert und so viel auch ineinander übergeht, ohne dass es jetzt wirklich immer so ausdifferenziert wird.
Ich mache ja schon jetzt seit mehr als 10 Jahren Bücher, und die ersten Bücher, das waren halt einfach, also das waren zwar auch lange Geschichten, also durchgehende, aber die waren halt im Schwarz-Weiß und die waren halt so 80 Seiten und die liest man so nett sich in einer Stunde durch, aber ich wollte natürlich auch mal als Ziel ein Buch machen, was man mal richtig wie so ein Film, wo man mal ein paar mehr Stunden dran liest, wo man so einfach mal ein Buch, was auch mal in einem dicken Buchladen auf der Theke liegen kann und was jetzt halt nicht nach Independent aussieht, auch wenn es Independent ist, aber einfach mal ein Buch, wo auch was auch für Leser sein soll von 15 bis 50, wo auch mal, wenn jetzt die Oma mal ein Buch für den Enkel kauft und sich mit Comics nicht auskennt, aber wenn sie dann so ein Buch aufschlägt, wo sie Bilder erkennt und Bilder verstehen kann, jetzt nicht zu Manga-mäßig oder zu, also jetzt nicht abwertend gegen Manga, also ich habe ja auch ein paar Manga-Elemente drin.
Nee, aber wo dann auch nicht so Superhelden oder Menschen,
genau,
Tiergestalt, also
was jetzt nicht von der, was jetzt so von der, also, also wenn man es aufschlägt, gibt es ja viele Panels, die jetzt super klar lesbar, wie jetzt so ein alter Thema Struppi-Band aussehen, aber trotzdem habe ich dann natürlich versucht, in diesem strengen Seiten-Layout auch, gerade bei den Tischtennis-Szenen sind mangamäßige Action-Szenen dabei, aber einfach ein, da ich auch immer wieder in den Workshops lese, merke, wie schwer es ist, gute lesbare Comics zu machen und wie schwer es für viele ältere Leute ist oder nicht comic-trainierte Leute, wie schwer es für die ist, Comic zu lesen. Deswegen habe ich versucht, also auch weil ich jetzt selber Comic-Lehrer und Dozent bin, habe ich jetzt versucht, einen zu machen, der wirklich sich schön einfach und klar liest.
Das war auch, glaube ich, bei der Lesung, ich weiß nicht, ob es während der Lesung war oder davor noch, wo dann ja auch noch so Leute im Raum gesprochen haben und auch ein älterer Herr meinte, ja, er liest ja sonst eigentlich gar keine Comics und ein anderer meinte auch, ja, er hat jetzt hier mal Tim und Struppi noch dabei, weil das ist so das, was er als Comic ansieht und da denkt man dann schon, ja, okay, das ist wahrscheinlich jetzt auch das, mit dem man rechnen muss. Wenn man jetzt einen Comic rausbringt und möglichst viele Altersschichten ansprechen muss, dass dann eben nicht jeder mit der gängigen Comic-Szene vertraut ist, sondern dann eher mal wahrscheinlich von der Geschichte her angesprochen werden muss. Mhm. Ich würde mal noch auf eine Figur oder auf zwei Figuren noch zu sprechen kommen aus dem Buch, die ich eigentlich auch ganz toll fand. Vielleicht auch ein bisschen typisch für eine Figur aus der Zeit in der DDR. Das ist Mechthild.
Okay.
Ja. Das Mädchen, die dann, ja, ich weiß nicht, Mirko dann so ein bisschen anhimmelt, beziehungsweise sie ihn vielleicht auch nicht so schlecht findet.
Genau, das wusste ich selber nicht ganz genau. Das habe ich deswegen so ein bisschen offen gelassen. Aber das wissen ja auch meistens die Kids in dem Alter noch nicht ganz genau, wo es sie hinzieht.
Nee, weil es echt so eine coole Mädchenfigur ist, wie man sie eigentlich, ja, also wie ich es eigentlich gerne lese, weil sie hat ihren eigenen Kopf, sie hat auch relativ klare Ideen, was sie denn so, was sie denn gut findet, was sie schlecht findet bringt auch an manchen Stellen so die Handlung so ein bisschen voran. Also wenn sie dann wirklich für das Tischtennisturnier eintritt und Mirko quasi so die Worte in den Mund legt, dass er sich doch jetzt mal da bereit erklären soll, dieses Tischtennisturnier zu organisieren. Genau. Das fand ich wirklich eine coole Figur. Gibt's da eine reale Entsprechung dafür oder welche Idee hattest du mit dieser Figur verbunden, außer die ich jetzt so reininterpretiert habe?
Da gibt's kein konkretes Vorbild, aber ich glaube, die Mächte, die taucht in älteren Altersgruppen in mehreren Comics auf. Also ich selber stehe, also ich würde mich jetzt eher selber als eher schüchternen Typen bezeichnen und ich war halt auch schon früher immer, sag ich mal, beeindruckt von Mädchen, die jetzt nicht vielleicht die offiziellen hübschen Prinzessinnen, sondern so die aber dafür ein bisschen unabhängiger werden, so ein bisschen alternativen, aber klugen und ja, so ein bisschen buschikosen Mädels, die auch mal, ja, so wie du es gerade beschrieben hast, sag ich mal, ja. Also auf die Mädels stand ich immer, deswegen sind bei mir die meisten Frauentypen auch so angelegt. Also das war halt witzig, sozusagen in dieser Schulklasse, also ich habe ja sonst in den meisten Geschichten gibt es immer nur einen Jungen und ein Mädchen, deswegen hat es mir total Spaß gemacht, mal so eine ganze Schulklasse anzulegen. Zumindest so ein paar immer wieder auftauchen, dann halt so eine Streberin und so eine ganz schüchterne und dann diese mutige Mächte und dann so eine prinzessinhafte andere noch. Und bei denen halt Jungs dann also auch so die verschiedenen Mittelläufertypen und Originale. Das hat Spaß gemacht.
Also die Charaktere kommen wirklich schön rüber. Ich verzeih's Mechthild sogar, dass er am Schluss dann mit der FDJ Zigarette raucht.
Ist halt einfach so, also ist halt einfach also typisch, ich meine, was halt auch wichtig ist, dass man, wenn man Figuren hat, es funktioniert halt nicht, dass die Guten immer nur gut und die Bösen immer nur böse sind. Das ist halt ein bisschen zu klischee-mäßig. Also auch wenn man irgendwie Helden konstruiert, dann muss man auch immer ganz ehrlich sein, wie man selber, es gibt ja bei einem selber auch immer Eigenschaften, die einen stören, die man jetzt offiziell nicht mit ansagen würde, die aber einfach zu einem dazugehören. Und dann ist immer ganz, ganz wichtig, dass auch die Guten halt ein paar Fehler haben und dass auch die Bösen meistens immer nur irgendeine tragische Figur sind, die eigentlich auch gern gut wären, aber durch gewisse Umstände. Genau, ja.
Das ist eigentlich, da wollte ich eigentlich gleich auch noch drauf kommen, da die zweite Figur, die ich noch ansprechen wollte, ist die Gruppenratsvorsitzende Angela Werke, wo sich jetzt also viel dann auch in der Rezension drauf eingeschossen haben, dass das ja ein lustiges Wortspiel ist mit der Bundeskanzlerin, wobei ich das jetzt noch nicht mal, also ich habe das beim ersten Lesen tatsächlich gar nicht so wahrgenommen, weil das nie so oft zusammen genannt wird, der Vor- und der Nachname. Ja. Oder die Angela oder die Merkel, und dann, bis ich dann mal drauf gekommen bin. Ja. Fand ich jetzt aber in der Figur auch nicht so das Spannendste. Ich fand dann eigentlich so die Szene, wo sie dann den Pioniernachmittag alleine leiten. Also vielleicht muss man noch mal kurz sagen, einmal in die Woche war dann Pioniernachmittag, und in jeder Klasse gab es dann verschiedene Rollen, die dann noch verteilt wurden im Rahmen dieser Pioniergruppe. Also es gab dann den Gruppenratsvorsitzenden, was sowas wie der Klassensprecher war, glaube ich.
Ja.
Mhm. Dann gab es einen Wandzeitungsredakteur, der dann eben so wichtige Themen da journalistisch aufbereitet hat. Es gab den Agitator, genau. Kassierer gab
es. Schriftführer oder sowas, ja.
Und das waren dann alles ganz wichtige Rollen, die dann eben dazu beitrugen, dass diese Pioniergemeinschaft funktionieren konnte. Mhm. Und jetzt gibt es eben da in deinem Buch einen Nachmittag, wo ist die Pionierleiterin leider erkrankt. Also auch eine wichtige Rolle, die Pionierleiterin an jeder Schule und in dem Buch natürlich auch, die dann immer ganz linientreu die Kinder auf Kurs zu bringen hat. Und dieser Pioniernachmittag, der funktioniert dann eigentlich so, dass die Schüler dann so ein bisschen Demokratie dann doch etablieren und die Gruppenratsvorsitzende da eigentlich einen schweren Stand hat, bis dann aber zu dem Punkt, wo sie dann wirklich mal die Hand auf den Tisch haut und sagt, wer hat mich denn zum Gruppenratsvorsitzenden gewählt? Also das dann sind sie auch erstmal alle ruhig, die anderen. Wo ich dann, das fand ich eigentlich auch eine wichtige Szene, weil dann irgendwie so rauskommt, ja, die ist vielleicht auch nicht so ganz glücklich mit ihrer Rolle, beziehungsweise versucht ja halt auch gerecht zu werden, und es gelingt ihr halt immer weniger jetzt, vielleicht auch im Hinblick auf so eine Demokratisierungswelle.
Ja, das war die Szene, von der hatte ich mich ewig gedrückt, weil ich dann noch nicht genau das unterbewusst wusste, in welche Richtung es ungefähr gehen sollte, aber immer noch Schiss erwarte, und dann habe ich die in einem Rutsch runtergeschrieben, und ich hatte dann irgendwie so ein Eigenleben entwickelt, weil dann die Figuren, also dass der Rest des Buches war schon fast fertig, und dann wusste ich so im Hinterkopf schon, wie die Figuren wahrscheinlich eigentlich so ticken, und dann hat sich das irgendwie dann so selber ergeben. Also wenn man dann lange genug die verschiedenen Figuren konstruiert hat, dann weiß man irgendwann schon, wie die ticken und wie sie sich dann verhalten, wenn die aufeinandertreffen. Und das ist natürlich dann dieser lustige Zwiespalt, dieser Angela Werke. Diesen Karauer konnte ich mir nicht verkneifen. Also die steht ja die ganze Zeit im Schatten von der Pionierleiterin und macht eigentlich immer nur das, was ihr selber recht ist. Und weil sie halt die Strebende ist und weil die Chefin halt weiß, dass sie sich auf die verlassen kann, oder weil die halt so konform ist, hat sie halt das wahrscheinlich auch durchgedrückt, dass die alle die wählen. Das gab ja immer auch so, die Wahlen waren ja auch dann meistens so ähnlich wie die richtigen Wahlen, in Anführungsstrichen. Also immer sehr, sehr einig, also halt immer alle musste ich da auf einen festlegen und so, und die Kids haben es halt mitgemacht, weil es halt so üblich war, haben halt diese Angela gewählt, halt, weil es halt immer so war, und dann irgendwann sozusagen in dieser Klasse, bei diesem Pionier-Nachmittag passiert halt, dass irgendwie mit dem ganzen Land, dass plötzlich mal das Volk, also die Klasse mal bestimmt, nee, jetzt wollen wir mal ganz kurz mal das und das so und so machen, ohne die Pionierleiterin, und dann stehen aber noch von dem Problem, dass sie ja diese Angela selber gewählt haben. Also sie haben ihr ja selber die Stimme entgeben, dass sozusagen jeder sich fragen muss, hey, klar, ich melke immer, ich nörgel immer, aber ich hätte auch mal schon mal früher aufstehen können. Und das, also sozusagen diese ganze Situation, die es in dem Land zu dem Zeitpunkt aussah, die hat sich dann plötzlich genauso in dieser Klassenkonstellation ergeben.
Und hier kommen dann auch wirklich so ein bisschen die Tränen, wo sie dann wirklich, ja, also sie muss es ja dann vor der ganzen Schulgemeinschaft dann auch vertreten, was jetzt da beschlossen wird, dass sie eben dieses Turnier machen wollen. Und man merkt eigentlich, sie hat auch schon ein bisschen Angst, dass es jetzt vielleicht auch nicht so ganz dem Willen der Organisation entspricht, und will jetzt aber, hat jetzt aber eigentlich auch die ganze Klasse gegen sich. Also sie ist dann wirklich auch ja so ein bisschen auf verlorenem Posten in dem Moment.
Ich musste so ein bisschen an diese eine Szene denken. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann das war, aber irgendwie in dieser Umbruchphase gab es auch diesen einen Politiker, der dann so, als dann das ganze Volk da aufstand, der dann so meinte, aber wir lieben euch doch alle, also der so plötzlich ganz, ganz hilflos war, weil plötzlich sein schönes Bild zusammenbrach von dem Land, was er mit aufgebaut hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, irgendeiner von den Stasi-Oberen oder von den irgendwie sowas. Irgendwas sowas. Ist irgendeine historische Figur mit dem Spruch, wir lieben euch doch alle oder sowas. Und das kam aber das kam dem Optiker nicht mehr so gut an. Die haben ihn, glaube ich, ausgebuht oder ausgelacht, oder ich weiß es nicht. da muss ich eher dran denken, als dann diesen bisschen zu Tränen gerührtes.
Also die, wie gesagt, diese zwei Mädchenfiguren, die fand ich wirklich auch sehr gut getroffen, weil die wirklich auch nochmal so ganz andere Aspekte reinbringen als jetzt die Geschichte von den beiden Jungs, die dann so im Mittelpunkt stehen. Und ja, wie gesagt, Mechthild hat es ja auch mit aufs Cover geschafft, zumindest bei der Prachtausgabe, die es von dem Buch gibt.
Genau. Ja. Zu zwei Jungs gehört auch immer ein Mädchen.
Genau. Ansonsten sind wirklich ganz, also ich habe es gerade nochmal zum Schluss hier nochmal die ganze Übersicht von den handelnden Personen offen. Es ist wirklich, glaube ich, nicht so einfach gewesen, die alle unter einen Hut zu bringen und dann wirklich jedem noch so seine Persönlichkeit mitzugeben und dann noch die Geschichte dabei zu erzählen.
Genau.
Ich muss mal kurz gucken, ob ich hier noch wichtige Sachen noch vergessen habe. Also was ich jetzt, ich habe noch ein Interview gehört, das war, glaube ich, auf NTV. Wo du sagst, ich wollte keine Diktatur oder Unterdrückungsgeschichte zeichnen. Ich finde, das ist, das kommt auf jeden Fall raus, weil wirklich diese ganzen politischen Sachen wirklich auch nur ein Teilaspekt dieser Kindheitserzählung sind.
Also ich wollte nicht, ich wollte auf keinen Fall verschweigen, dass es jetzt natürlich, dass es halt eine Diktatur war und dass es Unterdrückung auch gab, aber sozusagen, weil ich halt selber nur die Kindheit erlebt habe und ich auch nur darüber schreiben kann, was ich halt selber, wo ich halt selber eine gewisse Ahnung und eine Meinung zu habe, musste ich das halt, konnte ich das nur so am Rand halt einführen. Also ich habe es halt nur so in der Klasse erlebt, wie es wahrscheinlich meine Eltern in dem Staat erlebt haben, dass zum Beispiel dann, dass dann die eine Mitschülerin, die sozusagen mit ihren Eltern geflüchtet ist, dass die dann sozusagen von der Klassenleiterin dann noch im Nachhinein beschimpft wird. Also ich es ist die Welt der Erwachsenen taucht immer so am Rand auf, so wie ich es halt mitbekommen habe, aber als naives Kind kriegt man halt auch nur so kleine Portionen mit und ich konnte es auch nur genauso zeigen. Ich könnte jetzt zum Beispiel kein überzeugendes Comic über den Zweiten Weltkrieg machen, weil ich könnte auch wieder nur, also ich wollte keine Bilder reproduzieren, die andere Leute schon abgebildet haben. Also ich kann auch nur sozusagen überzeugend was erzählen, wo ich dabei war selber. Und ich habe halt, und ich war halt nur in der Kindheit mit dabei.
Die Frage ist natürlich auch, ob man als Erwachsener jetzt wirklich dann so viel mehr mitkriegt oder so viel mehr begreift von dem, was um einen rum passiert. Da passiert einfach dann auch viel mehr, aber es passiert auch viel mehr, was man dann auch nicht alles erfassen und verarbeiten kann. Also so wie die Welt weiter wird, werden auch die Informationen, die auf einen einströmen, dann größer.
Ich will jetzt auch mit dem Buch nicht sagen, so und so war die DDR. Also wenn man jetzt wissen will, wie die DDR war, kann man sich natürlich das Buch gerne durchlesen. Man sollte aber auch noch mindestens 20 andere Bücher durchlesen, von Erwachsenen, von Jugendlichen, von Musikern, von Politikern, von allen Seiten. Also um dann sozusagen aus diesen ganzen vielen Einzelschicksalen dann zumindest einen größeren Ausschnitt zu bekommen. Ja.
Gut, jetzt habe ich eigentlich alles soweit durch, was ich mir hier so aufgeschrieben hatte. Vielleicht nochmal so zum Abschluss die Pionierorganisation, findest du es gut, wenn Jugendliche in so einer, ja, wenn die was so gemeinsam machen können, oder ist dieser Individualismus, den wir heute haben, eigentlich schon so weit, dass man das eigentlich gar nicht mehr sich wünschen sollte, dass es so gemeinsame Erinnerungen gibt für alle?
Also so eine Massenorganisation, wo alle mit dabei sein müssen, das kann nur schief gehen, so wie bei der Hitlerjugend oder wo dann alles gleichgeschaltet wurde. Also was ich viel praktischer finde, gibt solche Sachen wie Arbeitsgemeinschaft an der Schule, wo man sozusagen sich mal Interessen trifft und wo dann sozusagen, keine Ahnung, also was mir jetzt gerade so einfällt, natürlich ist es halt komisch, wenn dann sozusagen die Leute schon von vornherein so unterteilt werden, die einen Jungs gehen halt nur in den Fußballverein und die anderen Mädchen müssen halt zum Blockflötenunterricht und dann zur Theater-MAG, was natürlich ganz, ganz interessant ist, was heute vielleicht ein bisschen fehlt, dass auch nochmal man regelmäßig ein bisschen durchmischt wird, dass man auch nochmal zwangsweise ist ein böses Wort, aber dass man mal, es wäre auf jeden Fall mal interessant, wenn man mal für irgendeine Ferienfreizeit mal eine Woche halt mal drei Fußballjungs und mal drei Blockflötenmädchen und noch andere Kids, also aus allen Bereichen, also auch als, also es ist ja oftmals so, dass die Kinder heute schon durch die verschiedenen Elternhäuser, durch die verschiedenen sozialen Milieus da war, also auch das was mitkriegen und rumkommen, aber dass man manchmal, dass manche Kinder und auch Erwachsene gar nicht in andere Milieus mal reinschnuppern können, das wäre vielleicht eine Idee, dass man heute mal, dass man irgendwie sowas, ich wüsste nicht, wie man es auch organisiert, aber irgendwie, keine Ahnung, einmal im Jahr eine Jugendfahrt, wo total willkürliche Gruppen zusammengemischt werden, dass man plötzlich mal mit irgendjemandem, den man sonst, wo man sonst Vorurteile hat oder die man nur aus der Ferne kennt, dass man plötzlich mal mit denen zusammengeschmissen wird und irgendein Projekt macht. Also das wäre vielleicht so für die Jugendbildung nicht ganz uninteressant. Aber um Gottes Willen nicht irgendein Zwang von oben für alle.
Nee, die Frage kam jetzt auch nur deswegen, weil in der Sonderausgabe ist ja dann immer noch diese Druckgrafik dabei mit ausgesuchten Pioniergeboten, die dann so ein bisschen ironisch illustriert werden von dir. Wo man dann nochmal so einen Einblick kriegt, was dann eigentlich ein Pionier eigentlich machen musste alles.
Ja, also das auch so ein bisschen, um zu zeigen, diesen Widerspruch zwischen dem offiziellen schönen Wort und dann, wie es im Alltag halt aussah. Aber es ist halt nur so ein kleiner Bonus-Gag für die Leute, die unbedingt diese Luxusausgabe haben wollten.
Nee, ist auch nett. Also wenn man dann wirklich mal seinen alten Pionierausweis oder Mitgliedskarte, wie es glaube ich hieß, also war da noch kein Ausweis, was ich hatte als Jungpionier. Ja. Das meiste, worüber dann Leute, die das nicht kennen, drüber stolpern, ist, dass halt die Deutsche Demokratische Republik zuerst genannt wird, wenn es darum geht, wir lieben unsere Deutsche Demokratische Republik und dann kommen erst wir lieben unsere Eltern. Das fällt irgendwie ganz vielen Leuten auf, denen man das zeigt. Ja, Marvel, vielen Dank für jetzt doch fast eine Stunde Gespräch über Kindheit, Jugend, Pioniere, das Buch Kinderland.
Ja, vielen Dank auch.
Ja. Und jetzt können wir, glaube ich, alle noch den tollen Pfingstmontag, an dem wir das hier aufzeichnen, genießen, weil draußen sind es irgendwie gefühlt 35 Grad und ich habe jetzt alles zugemacht, damit hier keine Störgeräusche reinkommen.
Ja, ich muss noch mal im Atelier und noch ein paar Pappfiguren malen für die große Ausstellung beim Comics Salon Erlangen, die nächste Woche losgeht. Und es wird noch ein paar Termine geben, ein paar Ausstellungen und Lesungen, die man auf marvel.net nachlesen kann. Würde mich freuen, wenn ihr ab und zu mal auftaucht irgendwo.
Genau, also ich verlinke das auch alles. Das Super. Interview geht wahrscheinlich auch erst nach dem Comic-Salon Erlangen online, aber ich weise auf jeden Fall vorher noch darauf hin, auf den Kanälen, dass der stattfindet. Und wünsche dir viel Erfolg und vielen Dank nochmal für das Interview und das tolle Buch vor allem.
Dankeschön auch, ja.
Das war mein Interview mit Markus Witzel alias Marvel. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass er so kurzfristig nach Erscheinen des Buches Zeit gefunden hat, mit mir zu sprechen. Er hatte wirklich viel um die Ohren mit zahlreichen Interviews für Zeitschriften, fürs Radio, dann der Comic-Salon in Erlangen im Juni. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass wir da so kurzfristig das Interview einschieben konnten. Ich bin nach wie vor sehr begeistert von dem Buch, habe es jetzt einmal durchgelesen und blätter immer wieder drin, finde neue Episoden und Details, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Und wer mal wissen will, wie das so war als Kind in der DDR, vielleicht aus einer sehr speziellen Perspektive, die er hier gezeichnet hat, die aber doch so typisch ist, dass ich mich in vielen Sachen wiedergefunden habe, dem sei dieses Buch wirklich wärmstens ans Herz gelegt. Kinderland von Marvel, ganz tolles Buch. Ansonsten möchte ich mich nochmal recht herzlich bei Ralf Stockmann von Ultraschall bedanken, der zur Rettung dieser Aufnahme beigetragen hat. Sein Ultraschallprojekt verdient wirklich höchste Anerkennung. Und wer auch podcastet oder mal wissen will, wie das so funktioniert mit dem Podcasten, der kann da gerne mal seine Videoreihe auf YouTube anschauen. Die verlinke ich auch nochmal. Ich bedanke mich im Namen meiner Eltern wie immer für eure Kommentare, eure Tweets, eure Likes, eure Up.net-Posts, eure Flatterklicks und eure Kommentare auf iTunes. Da freuen wir uns immer sehr darüber, denn so wie ich das sehe und auch einschätze, sind das wirklich durchweg positive Bemerkungen beziehungsweise Kommentare, die das Thema wirklich voranbringen und wirklich noch ganz neue Aspekte zu den einzelnen Folgen aufmachen. Das ist wirklich großartig und ihr seid tolle Hörerinnen und Hörer. Die nächste Folge ist auch nochmal mit externen Gästen geplant. Aufgenommen ist sie noch nicht. Und dann wird es aber im Spätsommer auch wieder eine Folge mit meinen Eltern geben. Da freue ich mich persönlich auch schon wieder drauf, weil waren jetzt ja doch viele externe Gäste mit wirklich spannenden Themen. Aber Nichtsdestotrotz haben wir uns vorgenommen, auch unsere Dreiergespräche sollen natürlich weitergehen. Also seid gespannt. Mit Staatsbürgerkunde geht's auf jeden Fall in 3 Wochen weiter. Ich wünsche euch, ja, auch im Namen meiner Eltern weiterhin einen tollen Sommer. Macht was draus und bis in 3 Wochen. Tschüss, euer Martin.